Liebe Gemeinde, ich grüße euch und Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst zum dritten Advent, den wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Siehe, dein König kommt zu dir. Um diesen Gedanken soll es in der heutigen Predigt gehen, die mein Kollege Rolf Cyrus halten wird. Ist jemand gerecht? Ist jemand verlässlich? Ist jemand treu? Wenn dies geschieht, fühlen wir uns bei ihm gut versorgt oder bei ihr? Sind wir gut aufgehoben? Und in diesem Gottesdienst bitten wir Gott, dass er uns dies erfahren lässt, dass wir gut aufgehoben sind bei dem König, der gerecht ist, verlässlich und treu, der uns ein Helfer ist. Und wir werden das auch feiern in dem Abendmahl, zu dem Jesus uns einlädt. Und so fügt sich das Abendmahl mit der Einladung des Christus. Und dieser Einladung sind viele gefolgt und wir dürfen heute neue Geschwister in unsere Gemeinde aufnehmen. Auch das ist ein Grund zur Freude, die wir nachher in der Abendmahlfeier wahrnehmen dürfen. Und es haben sich schon wieder neue zur Aufnahme in die Gemeinde angemeldet. Auch das ist ein wirklich großer Grund zur Freude. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ich möchte eingangs mit uns beten und bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns diesen dritten Advent schenkst. Ein drittes Mal klopfst du an in dieser Weihnachtszeit und lässt uns hören, dass du kommst, dass du gekommen bist, dass du in unserer Mitte bist, auch in diesem Gottesdienst und wiederkommen wirst am Ende der Zeit. Du bist unser König, unser Helfer, unser Retter. Du bist es, dem wir nachfolgen, den wir anbeten und dem wir von Herzen dankbar sind. Erfülle uns an diesem Morgen mit deinem Geist, dass wir bereit sind zu hören und dass uns zu Herzen geht, was du uns verkündest. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz und es gibt das ein und andere der Gemeinde anzusagen und zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an die Posaunenbläser unter der Leitung von Gerd Getschmann. Dem Applaus entnehme ich, es waren heute Morgen früh schon mehr Menschen da, als ich vermutet habe, denn da wurde hier vor unserer Gemeindetür Posaunenklänge hörbar und dafür ganz herzlichen Dank. Das war auch eine schöne Message, eine gute Botschaft für unsere Nachbarn hier. Ich möchte den Rolf bitten, der uns etwas sagen wird zu unserer Tochtergemeinde in Holzwickede.
Ja, wie sicherlich viele von euch wissen, haben wir in unserer Tochtergemeinde in Holzwickede ein Kirchenasyl insgesamt 12 Monate durchgeführt, vom Anfang September 2018 bis jetzt Anfang September dieses Jahr. Dieses Kirchenasyl war erfolgreich, das heißt, am Ende der Zeit sind die beiden Frauen, die wir dort hatten, die wirklich auch schwere Vorgeschichte hatten mit Trauma und allem drum und dran, sind diese Frauen in das deutsche Asylverfahren gekommen. Das war das Ziel. Und jetzt, und deswegen stehe ich hier, es gab in diesem jetzt deutschen Asylverfahren, in das sie gekommen sind, eine Anhörung. Die fand am letzten Dienstag vor einer Woche, also vor 11 Tagen etwa, statt. Und diese Anhörung, da war ich als Beistand und eine Diakonin aus unserer Gemeinde in Holzwickede. Wir waren dabei und Wir haben viel im Vorfeld dafür gebetet. Es ging darum, dass die beiden Frauen wirklich ihren Glauben an Jesus Christus, den sie gefunden haben und den sie vertieft haben, dass sie den wirklich gut darstellen, so dass das für die Anhörerin auch nachvollziehbar und verständlich ist. Wir haben viel dafür gebetet. Ich war in der Veranstaltung, ich habe immer wieder die Hände so im Stillen gefaltet und gebetet. Und ich denke, Gott hat mit seinem Geist da gewirkt und Segen geschenkt. Ob sie jetzt anerkannt werden, das wissen wir nicht. Das ist ein Gebetsanliegen, dass der Entscheid sich nicht jetzt monatelang hinzieht. Aber ich bin dankbar dafür, wie es verlaufen ist. Und wir warten jetzt ab. Die beiden Frauen, weil da immer wieder Rückfragen kommen, wohnen jetzt natürlich nicht mehr im Gemeindehaus. Das Kirchenasyl ist vorbei, sondern sie sind jetzt in einer Unterkunft für Asylbewerber und dort untergebracht und beteiligen sich weiter gerne und intensiv an unserem Gemeindeleben dort auch.
Dankeschön, Rolf, für diese Information. Der Teenkreis, der backt Plätzchen oder hat gebacken, vermute ich, denn die sollen jetzt gleich verkauft werden und zwar für 1 Euro und ich glaube pro Plätzchen, aber das weiß ich auch nicht so genau. Das wird auf jeden Fall die Nummer. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, reich zu konsumieren. Ich sehe draußen schon die Tüten stehen, das ist sehr schön, damit unterstützen wir die Teensarbeit, die ja mit ihren Plätzchen auch in die Nachbarschaft gehen, mit der BU auch und da verteilen, das ist eine große, tolle Sache. Außerdem steht draußen noch der Büchertisch aufgebaut, den habt ihr beim Hereinkommen schon wahrgenommen. Auch da besteht also die Möglichkeit, euch noch mit guten Präsenten für den Gabentisch zum Weihnachtsfest zu versorgen oder mit der Losung fürs neue Jahr oder dergleichen mehr. Jetzt gibt es noch 2 Ansagen von Simon und den bitte ich nach vorne.
Guten Morgen zusammen. Ihr habt ja letzten Sonntag, glaube ich, hier auf der Leinwand so eine Laubhack-Aktion im Zeitraffer verfolgen können. Wenn euch das so ein bisschen gereizt hat, da mal mitzumachen, wird es eine 2. Aktion geben, die wird nächsten Samstag um 10 Uhr hier im Garten stattfinden. Ich muss auch noch Rasen mähen da hinten und wenn ich nicht ganz alleine da auch noch Laub haken muss, die letzten Reste, die noch da sind, wäre ich sehr froh. Gemeinsam macht Arbeit viel mehr Spaß und dann ist man auch viel schneller fertig. Die Teens haben 1,5 Stunden gebraucht. Vielleicht schaffen wir es in der Hälfte der Zeit, wenn wir ein gutes Team sind. Das finde ich super. Und die 2. Ansage, die ich habe, draußen gegenüber von der Garderobe, da befinden sich 2 Tische. Da liegen Jacken. Das sind nicht Jacken von irgendwelchen Leuten, die, weil die Garderobe voll ist oder so, sondern das sind Jacken und Regenschirme und andere tolle Sachen eigentlich, die hier im Gemeindehaus verteilt in irgendwelchen Ecken aufgetaucht sind. Und die liegen da schon relativ lange und kurz vor Neujahr dachten wir, wir kehren das Ganze einmal aus und geben euch die Möglichkeit, da nochmal wie auf so einen Wühltisch so dieses Adventsfeeling vom Geschenke kaufen, nochmal nachzuerleben und zu gucken, ob eine eurer letzten verloren gegangenen Jacken vielleicht dabei ist und als neues Geschenk wieder auftaucht. Bitte guckt da einmal drüber und nehmt die Sachen mit, die euch gehören. Gegen Ende des Jahres würden wir sie dann entweder an euch verkaufen für 1 Euro, dass ihr sagt, so, ach, das hat keiner genommen, das nehme ich jetzt mit. Oder wir würden es an die Diakonie oder so spenden, damit es einfach nicht mehr hier rumliegt. Aber also bitte, guckt nach, ob irgendwas davon euch ist. Laubhaken, 21.12., das ist nächste Woche, ne? Samstag, 10 Uhr, hier im Garten.
Ja, warum ist das Laub liegen geblieben? Wir haben ja mit den Teens im Dunkeln gearbeitet. Es war ja des Nachts, als die erste Aktion lief. Und das haben wir dann jetzt, ein paar Blätter sind übrig geblieben. Und ihr kommt im Hellen, super. Gut, dann noch einige kurze Ansagen zu dem Festkalender. Am 24.12. feiern wir hier um 15.30 Uhr den Familiengottesdienst. 24.12. 15.30 Uhr Familiengottesdienst, dann um 17.30 Uhr die Christvesper und am 25.12., ersten Weihnachtstag, haben wir hier in der Gemeinde keinen Gottesdienst. Lasst uns den Advent begrüßen. Wir sagen euch an den lieben Advent. Wir singen die Strophen 1-3. Und dazu geht die Sammlung rum. Ist denn schon Weihnachten? Wir sind unterwegs und wir freuen uns, wie schon angekündigt, dass wir heute einige neu in unsere Gemeinde aufnehmen dürfen. Bevor wir das tun, hören wir auf den Lobgesang des Zacharias. Gepriesen sei der Gott Israels. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinem heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und um unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Dieser Lobgesang des Zacharias spricht von dem Herrn, zu dem wir gehören und zu dem wir mit Zugehörigkeit zu unserer Gemeinde auch immer wieder neu einladen. Und das wollen wir jetzt feiern. Und dazu bitte ich nach vorne den Horst Zellmer, die Anna Emmerich, den Simon Pichowiak, den Jaffa Sharifi und den Philipp Schwensen. Und wenn sie alle da sind, dürfen noch hinzukommen die Carina Janssen und die Heidi Siebrecht. Hey, Philipp, grüß dich. Dich hatte ich schon. Heidi, kommst du noch? Grüß dich, Anna. Horst. Die Carina? Das ist hilfreich, danke. Und der Jaffa, der kommt etwas später. Das scheint eine Tradition zu sein. Schön. Gut. Wir nehmen euch auf mit Bibelworten und lieber Rolf, du beginnst.
Wollen wir nicht die Vorstellung zuerst machen?
Ja. Dann, liebe Heidi, machen wir die Vorstellung zuerst. Jetzt fehlt uns noch die Carina, aber das kriegen wir hin. Lieber Heidi, du bist neu oder möchtest neu aufgenommen werden in unsere Gemeinde. Wir stellen dich also hier heute Morgen nur vor. Magst du ein paar eigene Worte sagen oder sag ich das? Ja. Wir kennen uns schon lange, liebe Heidi. Du kommst in unsere Gemeinde schon seit geraumer Zeit, also über manche Jahre oder viele Jahre sogar. Und ich habe mich einfach sehr gefreut, dass du gesagt hast, jetzt nach dem vielen, was auch dein Leben in der letzten Zeit ja auch nochmal mit Pauls Tod auch besonders herausgefordert hat, möchtest du Mitglied unserer Gemeinde werden. Wir freuen uns total darüber, begrüßen dich ganz herzlich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wunderbar, Carina, jetzt bist du dran. Oder er.
Frisch aus der Puste, danke, Arne. Also ich habe die besondere Ehre, die Carina vorzustellen heute in diesem Gottesdienst. Ich mache das mit zwei Sätzen, damit du noch anderthalb hast. Nein, Quatsch. Also die Carina, wie ihr seht, die ist eigentlich schon mittendrin, anstatt nur dabei. Ist gerade im Kikigo aktiv. Und wir hatten ein Aufnahmegespräch mit der Carina. Das war wirklich ein sehr schönes Aufnahmegespräch. Und ich kenne Carina schon ein bisschen länger. Die ist ab und zu bei uns zu Hause, passt auf die Kinder so ein bisschen mit auf. So ein bisschen ist übertrieben. Ein bisschen viel, glaube ich, oder untertrieben, ne? Auf jeden Fall, ich freue mich. Dein strahlendes Gesicht, das haben wir öfter dann auch mal zu Hause. Das finde ich auch sehr schön. Und jetzt mögst du vielleicht ein paar Sätze zu dir sagen, so, wo du eigentlich herkommst, wie lange du schon hier bist, wie alt du bist, wie schön du bist und überhaupt.
Okay, also ich bin 22 Jahre alt. Ich gehe seit ungefähr einem Jahr hier in die Kirche und komme eigentlich aus Wipperfürth. Vielleicht kennen das einige Leute, da ist das Sola immer, vom Sola Wiedenest. Und darüber bin ich auch, also über ein paar Leute, die meine Schwester vom Sola Wiedenest kannte, bin ich auch hierher gekommen, in Crossover und bin dann hier geblieben. Und nach Dortmund bin ich gezogen, weil ich jetzt hier seit einem Jahr Sonderpädagogik studiere, genau.
Du bist bald schon wieder weg, aber nicht ganz weg zum Glück. Das wäre noch ganz wichtig. Nicht, dass ihr denkt, Mensch, hier kommt ihr hin, ist jetzt Gemeindeglied und haut dich schon wieder ab. Das machst du, glaube ich, nur für eine bestimmte Zeit, hoffe ich.
Genau, im Februar gehe ich nach Spanien, nach Sevilla für ein Semester. Genau, und dann studiere ich ein Semester in Spanien.
Und dann kommt sie hoffentlich wieder.
Ja, ihr beiden, ihr dürft euch wieder setzen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr nach vorne gekommen seid für diese Vorstellung. Und jetzt?
Ja, du darfst dich auch setzen. Ja, wir haben jetzt 5 kostbare, wertvolle Menschen, die Gott in unsere Gemeinde auch gestellt hat. Wir haben für jeden von euch so eine Siegerurkunde, Ehrenurkunde vorbereitet. Also eine Urkunde, die einfach nochmal das dokumentiert, dass ihr hier euren Platz gefunden habt jetzt und dass Jesus euch in diese Gemeinde gestellt hat. Und wir haben für jeden von euch ein Bibelwort ausgesucht. Und das möchte ich vorlesen im Wechsel mit Arne jeweils. Und am Ende werden wir für euch gemeinsam beten. Liebe Anna Emmerich, für dich ein Bibelwort aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Dieses Wort begleitet dich, ja, dieses Wort begleitet dich und uns auf unserem gemeinsamen Weg miteinander.
Neben mir steht der Philipp Schwinsen. Und lieber Philipp, aus Römer 15, Vers 13 ein Wort für dich. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist hier die Mehrzahlform. Der Gott der Hoffnung erfülle euch. Wir erleben das gemeinsam in der Gemeinschaft, in die du jetzt aufgenommen wirst. Es ist aber auch im Du zu lesen. Der Gott der Hoffnung, lieber Philipp, erfülle dich mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass du immer reicher werdest an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen in unserer Mitte.
Lieber Horst Zählmer, für dich ein Bibelwort aus Jeremia 9, Vers 22 und folgender. Dort heißt es, der Herr sagt, der Weise soll sich nicht wegen seiner Weisheit rühmen, der Starke nicht wegen seiner Stärke und der Reiche nicht wegen seines Reichtums. Grund, sich zu rühmen, hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Denn ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treue auf der Erde schafft. An Menschen, die sich danach richten, habe ich Freude. Lieber Horst, ich weiß, dass das auf deinem Herz ist, dass dich das bewegt, Christus zu erkennen und in ihm wirklich deine Stärke zu haben, dein Reichtum. Und unser Wunsch ist, dass das so bleibt und dass er uns miteinander auch prägt. Unser Leben als Gemeinde, gemeinsam mit dir, dass wir uns dieser Weisheit, dieses Christus rühmen, den wir haben.
Der Jaffa ist noch nicht da, du kannst mir was anderes geben.
Ja, dann gebe ich dir den Simon.
Lieber Simon, dich haben wir eben schon erlebt. Du trägst ja Verantwortung auch in unserer Gemeinde schon für das Haus als unterstützende Kraft für unsere neuen Hausbewohner oder Hauseltern. Ist immer schwierig, das so zu formulieren. Kelvin und Lisa, Hauseltern, irgendwie merkwürdig. Auf jeden Fall bist du deren verantwortlicher Leiter in diesem Bereich. Und für dich das Wort aus Sprüche 3, 5 bis 6. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den rechten Weg zeigen. Lieber Simon, das gilt für dich ganz persönlich in den mancherlei Entscheidungen, die zu treffen sind, in der Familie, in deinem Beruf, in der Verantwortung für andere Menschen. Das sind aber auch diese Entscheidungen, die du hier für uns und unsere Gemeinschaft triffst, wenn es darum geht, das Haus in Ordnung, Schuss zu halten und zu führen. Und da wünsche ich dir das, dass du dich wirklich nicht auf deinen Verstand verlässt. Also den darfst du gern einschalten, aber nicht allein darauf verlassen, sondern denk bei allem, was du tust, an den, der dir den richtigen Weg zeigen will. Ganz herzlich willkommen in unserer Mitte.
Ich möchte jetzt für die vier, die wir jetzt hier heute aufnehmen, beten. Und an den Jeff denken wir auch, aber für den kommt dieser ehrenvolle Moment noch in einem späteren Gottesdienst dann nochmal. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du unsere Gemeinde baust, dass du Menschen zu uns bringst und dass das lebendige Bausteine in unserer Gemeinde sind. Danke für Horst, der schon so lange dabei ist und das jetzt wirklich auch nochmal so nach außen hin festmacht. Danke für Anna, für Simon und für Philipp. Jesus, ich bitte dich, dass du unseren gemeinsamen Weg als Gemeinde segnest. Und da habe ich jetzt nicht nur die vier im Blick, sondern alle auch, die zu uns gehören. Jesus, dass wir als Gemeinde eine Gemeinschaft sind, die uns trägt, in der wir einander tragen, einander ermutigen, einander Wertschätzung und Liebe zeigen, aber auch einander Korrektur geben, Herr. Und uns immer wieder neu gemeinsam auf dich ausrichten und einander auf dich hinweisen. Das schenk du doch bitte, Jesus, dass das gelingt und dass so Gemeinde nicht nur eine Institution ist, sondern eine Gemeinschaft, die uns Segen bringt, in der du lebst und in der du unser Herr bist. Das schenke uns bitte miteinander. Amen.
Amen.
Ja, vielen Dank.
Anna. So, da habt ihr was zu lesen, Männer. Also, willkommen.
Bitte schön.
Bitte schön. Willkommen. Ja. Schönen Anlauf.
Danke. Das ist von
Wir singen ein weiteres Adventslied, das hier angezeigt wird. Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. Also bereitet euch für das Kommen des Königs vor.
Ich lese uns den Predigtext aus Sacharja 9, die Verse 9 und 10 in der Übersetzung Martin Luthers. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist ein ganz bekannter Bibeltext für die Advents- und Weihnachtszeit. Ein Text, der in viele Lieder eingegangen ist, zum Beispiel Tochter Zion, freue dich. Aber was ist das eigentlich für ein König, wenn wir sagen, freue dich, dein König kommt? Wir sind ja gewohnt, Bibeltexte als persönliche Ansprache zu lesen. Und dann klingt der Anfang dieses Bibeltextes für heute so. Freue dich von Herzen, Bernd. Du hast allen Grund zum Jubeln. Achtung, schau her. Dein König kommt zu dir. Aber das ist gar nicht so einfach. Wer ist das denn, dein oder mein König? Wissen wir überhaupt noch, was ein König ist? Wir kennen Könige aus Märchen. Der König und seine Königin und natürlich die Prinzessin. Wie romantisch. Wir kennen Könige auch aus der bunten Illustrierten. Karl Gustav in Schweden, Königin Elizabeth aus England und andere. Ja, und die heißen zwar Könige oder Königin, aber die haben nichts zu sagen. Das sind mehr so Dekorationsgestalten in unserer öffentlichen Gesellschaft. In der islamischen Welt dagegen gibt es noch Könige in einer Rolle und Aufgabe, so wie es im Alten Testament zum Beispiel beschrieben ist oder wie wir es aus dem Mittelalter kennen. Zum Beispiel im Sultanat Brunei oder Oman, da heißt dann der König Sultan und ist oberster Herrscher. Freue dich, dein König kommt zu dir. Wollen wir das überhaupt? Wollen wir eine Monarchie, einen absoluten Herrscher, der sich von Gott eingesetzt weiß, der die Gesetze selber erlässt, die Gerichte kontrolliert und gleichzeitig der oberste Chef von Polizei, Militär ist? Ist es nicht gut, dass wir in einer Demokratie leben, in der das Volk die Entscheidungen trifft und die Gewalten geteilt sind? Und jetzt sag bitte nicht, das ist doch alles gar nicht so wichtig. Jesus ist doch der König, der kommt. Aber wenn wir das so sagen, dann ist die Gefahr groß, dass wir gar nicht verstehen, was Gott uns hier sagt. Dass wir nicht ernst nehmen, was für ein König Jesus ist. Das ist doch die Frage. Was ist das für ein König Jesus? Freue dich sehr. Dein König kommt zu dir. Mit diesen Worten kündigt der Prophet Zacharja so Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus seinen Zuhörern einen neuen König an. Seine Zuhörer, das waren damals die Menschen in und um Jerusalem in einer Zeit kurz nach dem 70-jährigen Exil in der Verbannung in Babylonien. Das war eine Zeit, in der die Menschen keinen König mehr hatten. Sie waren mit ihren Königen gescheitert, grandios gescheitert. Das ist eine traurige Geschichte. Am Anfang hatte Gott sein Volk schon gewarnt, durch den Propheten Samuel davor, sich einen König zu geben. 1. Samuel 8 heißt es, dass Samuel dem Volk sagte, ihr müsst euch im Klaren darüber sein, welche Rechte ein König für sich in Anspruch nehmen wird. Er wird eure Söhne in seinen Dienst holen, damit sie für seine Pferde und Wagen sorgen und vor ihm herlaufen, wenn er ausfährt. Und dann spricht Samuel von all den Abgaben und Pflichten, die die Untertanen eines Königs haben. Und am Ende sagt er, ihr werdet alle seine Sklaven sein. Wenn es soweit ist, würdet ihr den König, den ihr jetzt verlangt, gerne wieder loswerden. Und dann heißt es, doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören. Alle riefen, nein, wir wollen einen König. Und die beiden Bücher der Könige im Alten Testament erzählen, was dann passierte. Israel hatte 40 Könige, 20 davon im Nordreich Israel und 20 im Südreich Judäa. Und das waren Könige, die oft von ihrem Ehrgeiz oder ihrer Angst angetrieben wurden. Das waren Könige, die mit der Fülle der Macht, die sie hatten, nicht umgehen konnten. Die ihre Integrität verloren, die stohlen, die mordeten, die stahlen, die mit Willkür und Gewalt gegen Andersdenkende vorgingen und die Armen ausbeuteten. Ja, es gab auch ein paar gute Könige. Zumindest solche mit guten Tendenzen. Aber die schafften das nicht, den verheerenden Trend umzukehren und so ging Israel als Volk unter. Es gab Kriege, viele verlorene Schlachten und am Ende ging erst das Nordreich und dann das Südreich in die Verbannung. Und jetzt sagt der Prophet Zacharja: Freue dich, siehe, dein König kommt zu dir, juble und jauchze. Also ich glaube, die Begeisterung für einen kommenden König wird sich bei dem Volk Israel nach diesen Erfahrungen in Grenzen gehalten haben. Wenn wir aber genau diesen Bibeltext, diese Verheißung des Propheten anschauen, stellen wir fest, dass Zacharja einen König beschreibt, der ganz anders ist, als was die Menschen damals mit ihren Königen erfahren, erlebt haben und worunter sie gelitten haben. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Drei Qualitäten dieses Königs spricht Zacharja hier an. Das erste ist, dieser König wird ein Gerechter sein. Alle 40 Könige, die Israel gehabt hat, sollten eigentlich gerecht gewesen sein und sie waren es nicht oder kaum. Und jetzt sagt ja Zacharja, wird es anders. Jetzt kommt einer, der ist wirklich gerecht. Gerechtigkeit wird sein Wesen sein. Der kann gar nicht anders als gerecht sein. Wir denken ja bei einem gerechten Menschen an jemand, der sich an bestimmte Regeln und Normen hält, der alles so macht, wie es richtig ist. Aber im Alten Testament meint Gerechtigkeit vor allem, dass sich jemand treu zu einer Gemeinschaft von Menschen hält. Dass er sich so verhält, dass es dieser Gemeinschaft gut tut, hilfreich ist. Der gerechte König wird sich so verhalten, so regieren, dass sein Land, seine Leute aufblühen. Und deswegen kann man im Hebräischen die Worte für Gerechtigkeit auch mit Heil oder Güte übersetzen. Also die bisherigen Könige sagten Gerechtigkeit und sie meinten, ich will mal gucken, dass ich zu meinem Recht komme. Der König, der kommt, den Zacharja ankündigt, der wird gerecht sein und sich darum kümmern, dass es den anderen gut geht. Gerechtigkeit, das meint, da ist jemand, der setzt sich für die anderen ein. Der gibt alles für sie, damit sie leben können und es gut haben. So eine Gerechtigkeit hat ganz viel mit Liebe und Fürsorge zu tun. Und dann heißt es, dieser König, das ist die zweite Qualität, ist ein Helfer. So hat Martin Luther übersetzt und folgt damit der Septuaginta, der griechischen Bibelübersetzung. Wir haben aber heute, ja, und seit langem schon das Volk Israel, also das jüdische Volk hatte das immer schon, die hebräische Bibel. Und dort heißt es eigentlich, dieser König wird einer sein, dem geholfen wird. Deswegen übersetzt zum Beispiel die gute Nachricht ganz richtig, dieser König ist einer, dem Gott zur Seite steht. Also auch wenn am Ende der Verbannung das Volk auch am Ende ist, alles kaputt, alle Strukturen weg, keine Souveränität mehr, keine eigene Regierung. Gott kündigt einen König an und er sagt, ich bin bei diesem König. Und weil ich, sagt Gott, bei diesem König bin, darin ist die Macht, die Wirksamkeit dieses Königs begründet. Und die dritte Qualität, die dieser König mit sich bringt, er ist arm, er kommt auf einem Esel. Das passt ja ganz gut damit zusammen, dass Gott diesem König hilft. Dieser König kommt ohne Pracht, ohne großen Aufwand, so wie wir das kennen. Kein Siegeszug mit Parade und allem drum und dran. Dieser König demonstriert seine Macht nicht nach außen. Er kommt ganz bescheiden und niedrig. Und so macht dieser König auch Menschen, die am Rand stehen, die nichts zu sagen haben, die arm sind, denen es schlecht geht. Der Prophet macht Mut, diesem König könnt ihr vertrauen. Und das erinnert uns, wer sich in der Bibel auskennt, an Jesaja 53. Das ist ein sogenanntes Gottesknechtslied, wo auch so ein König beschrieben wird, der ganz niedrig daherkommt. Und wenn er auf einem Esel reitet, dann ist das auch ein Zeichen, ja, für diese Niedrigkeit. Früher war der Esel zu Zeiten von Abraham und Isaak, war der Esel ein vornehmes Tier, ein besonderes Reittier gewesen. Aber im Lauf der Jahre mit den Königen, da war Ross und waren die Pferde, die Rosse in Mode gekommen und die Wagen, die von Pferden gezogen wurden, das waren Zeichen von Macht, von Einfluss. Und der Esel, das war so ein billiges Tier, so von gestern, von vorgestern. Zacharja sagt, der König, der kommen wird, der knüpft an die alten Zeiten an, von Abraham und Isaak und Jakob. Und wie Gott mit denen war, so noch viel mehr wird Gott mit diesem König sein, der kommt. Und er kommt auf einem Esel und nicht auf einem Pferd. Und dann bringt er Frieden. Und ich werde das in dieser Predigt nicht so tief entfalten, aber nur so viel. Dieser König, der kommt, sagt Zacharja, wird überall auf der Erde herrschen. Diese Begriffe vom Strom bis an die Enden und von einem Meer bis zum anderen meint die ganze bewohnte Erde damals. Überall wird dieser König herrschen und er wird das Kriegsgerät zerbrechen. Er wird dem Krieg ein Ende schaffen und Krieg ist wirklich das Paradebeispiel für Ungerechtigkeit. Für ein Verhalten, wo der Einzelne nichts mehr zählt, wo Morden zum Tagesgeschäft gehört. Wer ist dieser König? Hat es ihn je gegeben oder hat sich diese Prophetie nie erfüllt? Im Neuen Testament wird berichtet, dass Jesus, als er nach Jerusalem kam und kurz bevor er dann dort verhaftet wurde und auch hingerichtet wurde, dass Jesus sich einen Esel suchte mit einem Füllen, einem Eselsbaby, und dass er dann mit diesen beiden in die Stadt einzog, auf diesen beiden Eseln ritt. Und im Matthäusevangelium, so steht das übrigens in allen vier Evangelien, in allen vier Lebensberichten von Jesus. Und in Matthäus 21 heißt es dann, damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet Zacharja angekündigt hatte. Das heißt, Jesus ist dieser König von Zacharja. Aber was für ein König? Das ist wieder die Frage vom Anfang. Was für ein König ist Jesus für dich und für mich? Ganz sicher kein Märchenkönig. So ein König, der uns romantische Gefühle beschert. So mit schönen roten Gewändern und einer goldenen Krone. Wir denken, wunderbar. Jesus, mein König. Und aber es ist irgendwo so eine erbauliche Vorstellung. Das ist Jesus nicht. Jesus ist auch kein Karl Gustav II. Kein Promi, über den wir interessante Sachen in den Klatschspalten der Zeitung lesen und denken, toll, wenn ich dem mal die Hand schütteln könnte oder wenn ich mit dem mal ein Selfie machen könnte. Nein, Jesus ist keine Dekofigur für unseren Alltag, kein bedeutungsloser, zahnloser Tiger. Jesus als König hat Macht und Einfluss. Von einem Ende der Welt bis zum anderen. Überall. Er sitzt, so lesen wir das zum Beispiel im Epheserbrief 1, Vers 20, er sitzt zur rechten Seite Gottes. Alles und alle hat Gott ihm untertan gemacht, unterworfen. Alles, was Macht und Einfluss hat, ist ihm untergeordnet. Aber Jesus ist auch kein absolutistischer Monarch, so wie wir das in Europa aus der Geschichte kennen. Er ist kein Ludwig der 14., der willkürlich mit uns umspringt, der seine Macht auf unsere Kosten missbraucht. Die Frage ist, welche Bedeutung hat Jesus als König für dich und für mich? Welche Rolle nimmt er für uns ein? Da gibt es sicherlich viel zu sagen und ich möchte jetzt zwei Dinge herausgreifen. Und das eine ist, Jesus, mein Influencer. Und das zweite ist, Jesus, mein Chef. Und das will ich erklären. Zuerst mal zum Influencer. Und jetzt komme ich mal zu einem König aus der Geschichte Europas, König Ludwig der 14., der in Frankreich 1643 auf den Thron kam und lange, lange Jahre, über 50 Jahre König blieb, war in seiner Zeit die Modeikone Nummer 1. Weit über die Grenzen Frankreichs hinaus kopierten Männer seine Kleidung, wenn sie es sich denn leisten konnten. Dann trugen sie auffällig bunte, verspielte, paradiesvogelartige Kleidung, dazu einen federbesetzten Hut. Warum? Weil Ludwig der 14. es so machte. Ein König hatte und hat Einfluss auf seine Leute. Mit seinem Stil, mit seinen Worten, mit seinen Werten, mit dem, was er tut, prägt er die Menschen. Heute nennen wir so jemand Influencer. Das ist jemand, der aufgrund eines eigenen Blogs, Online-Magazins oder Social-Media-Profils viele Follower hat, der von vielen wahrgenommen und beachtet wird, der als ein Experte und ein Vorbild gilt. Das gab es auch schon im Alten Testament. Mir kam in Sinn die Geschichte von Jona. Der hat ja den Job, in die Stadt Ninive zu gehen und ihr Gottes Strafgericht anzukündigen. Und dann passierte Folgendes, die Leute von Ninive, heißt es, setzten ihre Hoffnung auf Gott, beschlossen zu fasten, alle Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Warum hatte die Predigt von Jona solch durchschlagende Wirkung? Antwort, weil der König auch diese Botschaft von Jona gehört hatte und der König war tief betroffen, er legte seinen Königsmantel ab, er zog sich auch so einen Trauersack an, also so ein Trauergewand, setzte sich in Asche als Zeichen seiner Betroffenheit und dass es ihm wirklich ernst war, etwas zu ändern. Und dann ließ er es in der ganzen Stadt ausrufen, macht es so wie ich. Der König in Ninive war ein Vorbild, ein Influencer. Die Bewohner Ninives waren nicht nur gezwungen, so nach dem Motto, du tust auch Buße, sonst Kopf ab. Nein, es heißt, sie setzten ihre Hoffnung auf Gott. Was für ein König ist Jesus? Eine wichtige Antwort ist, Jesus ist mein Influencer. Aber wie passiert das? Und wie passiert das? So wie Jesus gerecht ist, ich greife jetzt mal die drei Dinge auf, die ich über den König vorhin gesagt habe. So wie Jesus gerecht ist, so will auch ich gerecht sein. Ich will mich nicht zuerst darum kümmern, dass ich zu meinem Recht komme, sondern dass ich mich für die anderen einsetze, dass es ihnen gut geht. In meiner Familie, in der Schule, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. So wie Jesus einer war, dem geholfen wurde, so will auch ich auf Gottes Hilfe vertrauen. Ich will nicht auf meine eigene Stärke setzen. Und so wie Jesus arm und demütig war, wie er darauf verzichtete, sich selbst darzustellen, so will auch ich bescheiden und rücksichtsvoll auftreten, dem anderen zuhören, statt selbst viel zu erzählen. Und so wie Jesus Frieden gebracht hat, will auch ich Frieden bringen und Konflikte nicht anheizen und eskalieren, sondern vergeben und mit dem anderen Geduld haben. Wenn du so denkst, oder andersrum, wie kommt es denn dazu, dass Jesus dich so beeinflusst, dass du so denkst? Und wenn ich diese Frage stelle, dann kann ich gleich eine Gegenfrage stellen. Wie wird denn heute jemand Influencer? Und die Antwort ist doch in jemand im Internet, in dem jemand im Internet gut präsent ist. Wie wurde denn Ludwig der 14. Influencer, indem er sich öffentlich präsentierte und viele ihn sahen? Also Jesus wird dein und mein Influencer und damit unser König, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir sein Leben betrachten. Und das tun wir, indem wir die vier Lebensberichte, die wir von ihm haben, die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, indem wir sie lesen, komplett durchlesen, immer wieder, nicht nur einmal in 10 Jahren. Warum nicht mehrfach im Jahr ein Evangelium lesen? Das tut gut. Weil die Bibel mehr ist als ein Buch. Weil Gott uns beim Lesen der Bibel durch seinen Heiligen Geist begegnet. Da passiert ein Wunder. Das braucht auch Zeit, das ist ein Prozess, aber dieses Wunder passiert. Du liest Bibel, du liest den Lebensbericht von Jesus und auf einmal begegnet dir Jesus und er ist dir nahe und du verstehst ihn und sein Wesen. Und Jesus fängt an, dich zu prägen. Und du sagst, Mensch, so klar wie Jesus gesprochen hat, so klar will ich auch reden. Das ist doch wohltuend, das ist gut. Und so demütig wie Jesus war, so will ich das doch auch sein. Ich muss nicht in diesem Konflikt mich durchsetzen und bis ans Ende gehen. Das Gebet an der Stelle ist wichtig. Herr, präge mich. Ja. Bibellesen mit diesem Gebet. Herr, begegne mir in diesem, was ich über dich lese, Jesus, und präge mich, gestalte mich. Das andere, wie Jesus unser König ist, eine Rolle, in der Jesus als unser König ist, ist, Jesus ist unser Chef. Jesus ist mein Chef. Das Volk, das einen König hatte, musste seinem König gehorchen. Ohne Gehorsam funktioniert das mit einem König nicht. Das war bei den Königen im Alten Testament so. Das haben wir zu Anfang gehört. Und das ist auch im Mittelalter nicht anders gewesen. Das Volk musste einen Eid schwören, dass es seinem König gehorchen wollte. Sie versprachen, wir wollen dir, König, gehorchen. Und zwar vertrauen. Denn auf der anderen Seite musste der König ja auch für sein Volk sorgen. Der König war ja nicht ein Tyrann, auch wenn das manchmal in die Richtung eskalierte. Wenn Jesus unser König ist, dann gehört dazu, dass wir ihm vertrauen und gehorchen. Das Problem ist, wir kennen keine Könige. Wir haben keine Erfahrung mit Menschen in der Rolle eines Königs, so wie das damals der Fall war mit den Königen, von denen Sacharja sprach. Aber wir kennen eine andere Beziehung zu Menschen, die so von einer Unterordnung und von Gehorsam geprägt ist. Das ist der Chef in der Firma. Der Chef ist jemand, der uns übergeordnet ist. Natürlich ist Jesus viel, viel mehr als ein Chef. Aber dieser Aspekt ist mir sehr wichtig. Wenn der Chef sagt, komm mal bitte her, ich brauche dich an dieser Aufgabe, dann komme ich. Dann sage ich nicht, nein, habe ich keine Zeit dazu. Ich habe jetzt was anderes, vielleicht in einer Woche. Wenn dein Chef etwas von dir will, dann bist du doch in der Regel verfügbar. Oder du sagst uns, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich kündige früher oder später. Wir gehorchen unserem Chef, weil er uns Arbeit gibt, für uns sorgt. Ja, einem Chef gegenüber braucht es auch wie einem König Vertrauen gegenüber. Sonst kündigen wir früher oder später. Also, Jesus, mein König, kommt. Das heißt, Jesus, mein Chef, kommt. Und Jesus hat immer wieder betont, dass es wichtig ist, nicht nur zu hören, was er sagt, sondern auch das zu tun. Er hat das in der Bergpredigt gesagt. Und am Ende seiner Wirkungszeit, als er zurückging zu seinem Vater im Himmel, sagte er, lehrt die anderen Menschen alles zu befolgen, zu tun, was ich euch gelehrt habe. Das heißt also ganz praktisch, immer wieder, wenn du Bibel liest, dass du dann tust, was Jesus sagt. Der Wille Gottes ist kein Rätsel für uns. Wir können ihn in der Bibel entdecken. Wenn Jesus sagt, vergebt einander immer wieder, dann vergibst du, weil es dort steht. Und du sagst nicht, ich vergebe aber nur, wenn der andere seine Schuld einsieht und sich bei mir entschuldigt. Das hat Jesus nicht gesagt. Viele Dinge sagt uns Jesus auf diese Art als unser Chef. Und wenn du auf etwas stößt in der Bibel, was du nicht verstehst, wo du sagst, das kann ich überhaupt nicht einordnen, dann bitte ich dich, lass das erst einmal liegen. Bleib aber bei deiner Haltung, Jesus ist mein Chef. Wenn er etwas sagt, dann bin ich verfügbar. Manche Dinge versteht man erst Jahre später. So erneuert Jesus als Chef unser Denken, unser Leben, unser Verhalten. Manche Dinge aber können wir nicht in der Bibel lesen. Zum Beispiel die Antwort auf die Frage, welchen Beruf will ich denn ergreifen? Welche Lebensberufung habe ich denn? Was soll denn am Ende meines Lebens stehen? Oder in welche Stadt, in welches Land gehe ich denn? Oder die Frage, welchen Partner suche ich mir denn aus, welche Partnerin? Wie ist denn Jesus in diesen Fragen der Herr? An der Stelle ist ein Gebet hilfreich und wichtig. Bete, Herr, ich will tun, was du mir zeigst. Offenbare mir deine Gedanken. Hilf mir, eine Entscheidung zu treffen, die dich als König ehrt, die dir entspricht. Und dann kommt wieder der Heilige Geist ins Spiel. Es braucht Zeit. Es braucht Stille. Wir haben das verlernt, glaube ich, auf Gott zu warten. Wir haben viele Fragen an Gott. Wir lassen die so los. Aber es braucht Zeit, auf Antworten zu warten. Damit wir uns darin einüben, uns diese Zeit zu nehmen, auf Antworten von Gott, auf unsere Fragen zu warten. Deswegen haben wir einen Raum der Stille. Und ich lade dich ein, jeden Freitag, wenn du das einrichten kannst, um 8.30 Uhr zu kommen in den Raum der Stille. Gemeinsam warten wir dort auf Gott und kommen vor ihn mit unseren Fragen. Und wir erleben das, dass Gott antwortet. Jeder für sich und manchmal auch gemeinsam. Jesus kommt als König. Die Frage ist, nehmen wir ihn an? Nehmen wir ihn auf? Wenn Jesus nicht unser Influencer oder unser Chef ist in seiner Rolle als König, dann sind das andere Personen und andere Sachen. Und dann kommt Jesus als König nicht bei uns an. Dann verlieren wir ihn aus dem Blick und dann verlieren wir den guten Einfluss von ihm als König. Und an der Stelle ist es wichtig, umzukehren und zu sagen, Jesus, das tut mir leid, ich möchte ganz neu mich unter deinen Einfluss stellen, ich möchte ganz neu, dass du mich prägst und ich möchte ganz neu danach fragen, was willst du eigentlich? Ich hörte eine Predigt über die Geschichte von Maria und Martha, die bei Jesus zu Gast waren. Maria saß ja zu den Füßen von Jesus und die Martha war unendlich busy und hat immer was gemacht. Und irgendwann sagte Jesus, Martha, du machst dir viel Mühe, aber eins ist wichtig und das tut Maria gerade hier. Und in dieser Predigt sagte dann der Prediger, das Problem war, Martha hat eine Pizza gebacken, die Jesus nie bestellt hatte. Und ich finde, das ist ein Punkt, der ganz viel damit zu tun hat, dass Jesus als König kommt zu uns, unser Chef ist, dass wir hören, was er tut und nicht, dass wir so busy sind für ihn, sondern dass wir uns erstmal zu seinen Füßen setzen und dass er uns dann zeigt, was er möchte und ob er eine Pizza haben will oder ob er vielleicht lieber Lasagne haben möchte. So eine Umkehr, so ein Neuanfang, dass wir uns da neu auf Jesus als König einstellen, das ist guten Raum, gute Gelegenheit zu im Abendmahl, was wir jetzt gemeinsam miteinander feiern werden.
Sieh das Lamm Gottes, das die Sünde trug, starb für uns. Und wir gedenken, dass dem, der zu ihm kommt und ihm vertraut, alle Schuld vergeben wird. So teilen wir
Liebe Gemeinde, die Bahn ist dann doch noch gefahren und der Jaffa ist gekommen. Wir begrüßen dich herzlich. Komm mal bitte nach vorn. Wir haben den Jaffa ja schon der Gemeinde vorgestellt und er ist gerade aktiv dabei, den Führerschein zu erwerben. Und wenn das soweit ist, klappt auch alles andere. Wir freuen uns sehr, lieber Jaffa, dass du in unsere Gemeinde aufgenommen wirst an diesem Sonntag. Und ich tue das mit dem Bibelwort aus Psalm 23, 5 und 6. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch. Festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Jesus Christus hat dich bei sich aufgenommen. Du hast ihn gefunden, er hat dir Glauben geschenkt. Und dieser Glaube an Jesus ist ganz lebendig in dir, denn du hast ihn erfahren als einer, der den Tisch deckt, auch im Angesicht der Feinde. Und du hast Gott erfahren als einen, der dir Liebe schenkt, der dein König geworden ist und das an jedem neuen Tag. Und wir freuen uns und ich freue mich, dass du mit diesem Herrn lebst und dass du sagst, dazu gehört auch Zugehörigkeit zur Gemeinde. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Ganz herzlich willkommen, lieber Jaffa. Bitte schön. Ich möchte noch für dich beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass Jaffa zu unserer Gemeinde gefunden hat und vor allem, dass du ihn errettet hast, dass du ihm begegnet bist mit deiner Lebenskraft. Ich danke dir, dass du ihn begleitest an jedem Tag seines Lebens, dass du ihn den Weg bereitest und ihn einen Tisch deckst, an dem er immer wieder herzlich willkommen ist. Segne den Jaffa bitte in unserer Gemeinschaft, auch in seinen Diensten, die er in unserer Mitte tut. Danke, Herr, dass du ihn uns geschenkt hast. Amen.
Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann wissen wir, wenn wir von dem Brot essen und aus den Kelchen trinken, dann begegnen wir Jesus. Dem Jesus, der sich für uns hingegeben hat, der sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat, damit wir ein neues Leben finden. Ein ewiges Leben finden, damit unsere Schuld vergeben wird. Und so gewiss wie das Brot und der Saft dann in unserem Magen verschwindet und Teil von uns wird, so gewiss dürfen wir sein, dass Jesus Christus in uns ist und wir zu ihm gehören, mit ihm verbunden sind. Wenn du das möchtest, wenn du so Jesus Christus als deinen König aufnehmen willst, dann lade ich dich herzlich ein, komm zum Abendmahl. Wenn du aber sagst, ich bin auf einem Weg, aber nicht an diesem Punkt, ich bin noch nicht so weit, dass ich Jesus als meinen Herrn haben möchte, als meinen König, dann ist das völlig okay, das ist ein Weg, das braucht Zeit. Aber dann bitte ich dich, nimm jetzt an dieser Stelle noch nicht das Abendmahl, denn das drückt ja genau das aus, wo du dann im Moment noch nicht bist. Dann bleib einfach sitzen und nutze diese Zeit, um zu beten, Jesus anzubeten, in der Stille zu sein. Ich lese uns die Worte, mit denen Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot. Er sprach darüber das Dankgebet und brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Jesus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht Anteil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Ich möchte mit uns beten und Gott danken für die Gaben des Abendmahls. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, danke, dass du das Abendmahl für uns eingesetzt hast. Danke, dass wir in dieser Handlung, wenn wir gemeinsam von dem Brot essen, das Brot brechen und aus dem Becher trinken, dass wir dann ganz neu erfassen und verstehen und erleben und erfahren, dass du, Jesus, für uns dein Leben gegeben hast, dass wir durch dich in eine Verbindung mit Gott gekommen sind und in einer Verbindung mit Gott bleiben. Jesus, das schenke uns, dass wir das so im Abendmahl miteinander erfahren, wie reich du uns beschenkst mit diesem Angebot, wirklich in der Verbindung mit dir zu sein für alle Ewigkeit. Amen. Wir werden jetzt das Abendmahl an 4 Stationen austeilen. Es bilden sich bitte Gruppen, kommt in Gruppen an einen Tisch. Achtet bitte auch darauf, dass ihr euch gleichmäßig verteilt. Manchmal ist das so, dass eine Gruppe so riesig ist, eine andere ist vergleichsweise klein. Wenn ihr dann das Brot bekommt, wollen wir es so machen, das sind etwas größere Brotstückchen, dass jeder ein Brotstück mit seinem unmittelbaren Nachbarn bricht. Also so ein Brotstück für 2 immer. Und weiterhin mit dem Becher ist es so, wir haben einen großen Kelch, der geht herum und du wirst ihn bekommen mit einem Zuspruch, zum Beispiel, dass jemand sagt, Christi Blut für dich vergossen, dann nimm diesen Becher bitte, auch wenn du eigentlich einen kleinen Becher haben willst. Nimm trotzdem den großen Becher, gib ihn weiter an deinen Nachbarn, ebenfalls wieder mit einem Zuspruch und erst dann nimm dir bitte einen Einzelkelch. So bekommt jeder wirklich auch einen Zuspruch und wir teilen das Abendmahl miteinander. Jetzt herzliche Einladung, komm bitte nach vorne an die Tische zum Abendmahl.
Ja, ich würde gerne mit euch einfach noch ein Lied singen, dieses Gnade, nicht Gericht, Hoffnung, nicht Verzweiflung. Das gibt einfach nochmal ganz gut wieder, einfach was das Abendmahl und das Kreuz, das wir ja letztendlich auch feiern, für uns bedeutet. Und danach möchte ich gerne einfach, dass wir einfach noch eine Zeit der ganz persönlichen Stille haben, wo jeder für sich die Zeit einfach nochmal nutzen kann, Jesus dafür zu danken, und wir würden dann weitermachen.
Verzweiflung bringt uns Jesus durch das Blut. Greue ohne Maß, Erbarmen ohne Grenzen zeigt uns Jesus durch das Kreuz.
Für Liebe, die Ostern, Größe.
zur rechten Zeit. Dafür steht das Kreuz.
Licht der Gemeinde.
Die Kinder stehen da draußen mit brennendem Licht seit etwa einer Viertelstunde und freuen sich sehr, wenn ihr jetzt nach draußen kommt und auch mit an die Plätzchen denkt und an die anderen Dinge, die schon angesagt wurden. Nächsten Sonntag predigt hier Sebastian Dauerling, besser bekannt unter Sebastian Tatschuk, 10 Uhr Gottesdienst. Jetzt seid ihr noch eingeladen, wer möchte, für sich beten zu lassen. Es ist in unserer Gemeinde so, dass immer einige sich bereithalten, um mit euch zu beten, wenn ihr ein Anliegen habt, das ihr gerne im Gebet mit anderen teilen möchtet. Für den Rolf ist jetzt die Zeit knapp geworden. Er muss noch zu unserer Tochtergemeinde in Holzwickede. Lasst ihn ziehen. Wenn ihr was von ihm wollt, ruft ihn nächste Woche an. Das geht auch. Und nun bitten wir dich, Rolf, noch um den Segen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr gebe dir ein offenes Herz, in dem Jesus als dein König, als dein Influencer und Chef einziehen kann. Der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Gedanken, der bewahrt dich. In Jesus Christus. Amen. Einen wunderschönen dritten Advent euch allen.